Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier spricht Rebecca Weidecker. Ich sitze hier mit Volker Lemmert, Kim Spar und Jonas Windeisen, die sich gleich auch nochmal selbst vorstellen. Aber bevor wir das machen, möchte ich erzählen, wo wir sitzen und ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, dass wir hier so sitzen. Wir sind nämlich nicht in Halle an der Saale oder in Wuppertal, wie man denken könnte, bei meinem Kollegen. Nein, wir sind in Cambridge. Wir sind in Cambridge in England. Wir sitzen hier am Isaac Newton Institut in der Bibliothek, in einem kleinen Raum, den wir extra gebucht haben, damit wir in Ruhe aufnehmen können. Denn hier ist einiges los. Hier finden Konferenzen statt. Wir sind Teil eines Programms gerade zu Modern History of Mathematics, das mehrere Monate lang läuft. Und wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein können für einen Teil dieser Zeit. Das heißt, dass hier ordentlich Leute rumwuseln. Und das ist schön, aber es ist eben manchmal auch laut. Dementsprechend dankbar bin ich, dass ich mit der Bibliothek vereinbaren konnte, dass wir hier in einem kleinen Raum sitzen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Jetzt, wo wir geklärt haben, wo wir sind, möchte ich die, die mit mir am Tisch sitzen, bitten, sich einmal kurz vorzustellen. Volker, möchtest du anfangen?
Ja, Volker Remmert. Und ich habe Mathematik und Geschichte studiert, lehre jetzt Wissenschaftsgeschichte an der Bergischen Universität Wuppertal und arbeite mit Rebecca an diesem Projekt, über das wir gleich noch was sagen.
Genau, Volker hat mich gebeten, dass ich sage, worum es in dieser Podcast-Folge überhaupt geht. Wir sprechen hier gleich ausführlich über ein Forschungsprojekt zur Geschichte und zum Hintergrund der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen. Und bitte nicht gleich abschalten, ich verspreche, es wird interessant. Die Vorstellung geht weiter.
Hi, ich bin Kim. Ich bin 23 Jahre alt und Bachelorstudentin in Mathematik an der Uni Halle. Und nächstes Semester schreibe ich meine Bachelorarbeit auch bei Rebecca. Und ich arbeite schon so ungefähr ein Jahr hiermit an dem Forschungsprojekt.
Wir werden später noch ein bisschen genauer hören, wie es dazu kam, bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Genauso wie bei Jonas, der sich jetzt vorstellt.
Genau. Ich bin Jonas, ich bin 23 Jahre alt und studiere auch Mathe an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich studiere aber Lehramt und...
Sag mal, was dein zweites Fach ist.
Französisch ist mein zweites Fach. Ich stehe kurz vorm Abschluss, also... Jetzt im kommenden Monat schreibe ich meine Staatsexamensprüfung. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier bin und das ist eine großartige Gelegenheit, die uns Rebecca ermöglicht hat.
Ja. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier alle gemeinsam sind. Wir waren sogar noch mehr, beziehungsweise hier sind noch mehr Leute aus Halle, die aber jetzt nicht alle bei der Podcast-Folge mitmachen. Es wird auch so schon unübersichtlich genug mit 4 Leuten. Ich bin gespannt, ob beim Hören man dann die Stimmen so ein bisschen auseinanderhalten kann. Jetzt haben wir erzählt, wer wir sind. Ich schlage vor, dass jetzt Volker Remmert einmal erklärt, was es mit diesem Projekt auf sich hat, dass der Grund ist, warum wir hier sind und wie es dazu kam, dass wir zusammen an diesem Projekt arbeiten. Erzähl doch mal.
Das ist natürlich eine lange Geschichte, weil sie auch historisch ist. Ich selber bin über dieses Projekt als Student gestolpert in den späten 80er, frühen 90er Jahren in Freiburg im Breisgau, wo ich nämlich bei einem Gruppentheoretiker meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und die Thematik der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen war irgendwie in der Luft. Es war ja gerade fertig, in Anführungszeichen, noch nicht so lange fertig. Darüber können wir später noch genauer reden. Und was mich daran schon damals fasziniert hat, war, dass man in den paar Berichten, die es darüber gedruckt gab, von ein paar der wichtigen Leute, so wie Daniel Gorenstein, zu dem wir vielleicht gleich auch noch kommen, in diesen paar Berichten wurde beschrieben, wie dieses Projekt sich entwickelt hat, wie viele Menschen daran teilgenommen haben, wie lange es gedauert hat. Vielleicht 30 Jahre, vielleicht länger. Aber es gibt so eine sehr intensive Zeit von den 1950er Jahren bis ungefähr 1980, in der auch sehr viele Menschen in den USA, in England, in Deutschland an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Vielleicht 100, vielleicht sogar mehr. Darüber sind sich die Beteiligten selbst nicht ganz einig. Und diese Faszination hat sich dann bei mir später einmal mitgetragen. Also ich habe ein Diplom in Mathe gemacht und bin dann aber eher in die Geschichte gewechselt. Und als ich meine erste dauerhafte Stelle angetreten habe, 2010 in Aarhus in Dänemark, hatte ich als ein Forschungsprojekt, was ich durchziehen wollte, die History of the Classification of Finite Simple Groups. Das hat mich also nicht verlassen. Dann aber doch, weil ich 2011 nach Wuppertal gegangen bin und völlig andere Herausforderungen hatte. Und es hat einige Jahre geruht, bis Rebecca und ich uns zufällig kennengelernt haben im Rahmen eines anderen Projektes. Und irgendwann, als wir uns so unterhalten haben, zu unserer beider Freude, glaube ich, festgestellt haben, dass auch Rebecca, die aus diesem Bereich der Mathematik kommt, ein sehr starkes Interesse daran hat, zu verstehen, was da historisch eigentlich so alles zusammengeflossen ist, um dieses Großprojekt auf den Weg zu bringen. Na, und dann haben wir uns überlegt, das machen wir einfach zusammen.
In einem Anfall von Wahnsinn.
In einem Anfall von Wahnsinn hat sich die Mathematikerin mit dem Mathematikhistoriker zusammengetan und wir haben gedacht, wir brauchen Geld, um dieses Projekt durchzuführen. Wir können auch später noch sagen, warum man dafür Geld braucht. Und wir haben Geld beantragt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und es bekommen. Und das hat uns unter anderem jetzt hierher geführt, nach Cambridge.
Ich habe direkt eine Rückfrage. Du hast erzählt, dass du, als du in Aarhus angefangen hast, das schon als Projekt auf dem Zettel hattest. Mit wem hättest du denn dann damals daran gearbeitet? Was hattest du dir dazu überlegt?
Tatsächlich gab es in Aarhus ein sehr bekanntes Center for Science Studies, wo ich eine Professorin mit einem tollen Namen hatte. Das war eine Professorship for History and Philosophy of Mathematics and Computer Science.
Oh.
Und es gab einen Kollegen, der eigentlich ein ähnliches Profil hatte, Henrik Sørensen, der inzwischen in Kopenhagen ist, der sich sehr für die Philosophie der Mathematik interessiert hat und auch sehr für die Frage, was eigentlich Computerbeweise machen und wie die Reaktionen auf Computerbeweise in den 70er, 80er, 90er Jahren waren. Mhm. Und da hätten wir ein Stück aus diesem Projekt ausschneiden können, weil eine Frage, die sich mit diesem Riesenprojekt verbunden hat, immer war, ob man diesen Beweis überhaupt als Einzelperson nachvollziehen kann, so wie das MathematikerInnen ja gerne machen, so nach dem Klischee, die setzen sich an ihren Schreibtisch, haben ein Blatt Papier und einen Bleistift und können dann Beweise nachrechnen. Und das funktioniert bei diesem Beweis aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Einerseits ist er so wahnsinnig lang. Also die, ich glaube, selbst die kürzere Fassung, die produziert wird, hat schon mehrere tausend Seiten.
Ja.
Und andererseits gibt es Teile, die mit Hilfe von Computern gemacht wurden, was in der Community nicht immer, jedenfalls in den 70er Jahren und 80er Jahren, nicht immer als ein zulässiges Beweismittel angesehen wurde. Also mit Henrik Sørensen hätte ich das auf den Weg bringen können, eventuell, also Teil davon, den Ausschnitt. Und daraus ist nichts geworden, denn in Wuppertal war niemand, von dem ich gewusst hätte, dass es mit der Person hätte funktionieren können. Es war also wirklich, die Götter haben gewürfelt und beschlossen, dass Rebecca und ich zusammenfinden.
Mit den beiden geben wir jetzt Arbeit.
Ja.
Ja, im Laufe des Gesprächs wird wahrscheinlich noch deutlich, warum das so ein großes Projekt ist, warum wir immer merken, dass wir eigentlich noch viel mehr Arbeit haben. Mich interessiert jetzt, wie die beiden Studis, die hier am Tisch sitzen, dazu gekommen sind, an dem Projekt mitzuarbeiten. Denn es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man als Studi, also vor dem ersten Abschluss überhaupt, während man noch dabei ist, Mathematik zu lernen, schon anfängt, bei so einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Jonas, magst du vielleicht anfangen und erzählen, wie du dazu gekommen bist, bei diesem Projekt mitzuarbeiten und auch warum? Was hat dich daran interessiert?
Ich erinnere mich daran, dass es gab diese Hiwi-Stelle, die war letztes Jahr. Aber es hat etwas früher angefangen. Und zwar hatte ich dich nach einem Thema für meine Staatsexamensarbeit gefragt. Und da hast du einen mathematikhistorischen Text mir gegeben von Ron Solomon, diesen Überblickstext. Mhm. Das weiß ich noch, das war mein erster Kontakt zum Projekt.
Ah, okay. Ja, das ist so ein Übersichtsartikel aus dem Jahr 2001 über die Geschichte der Klassifikation. Mhm.
Ja. Genau. Und was spannend war, ich habe mich dann in der Staatsexamensarbeit mit dem Anfang so beschäftigt. Und spannend ist eigentlich für mich, das, was jetzt im Projekt gar nicht so eine große Rolle spielt, aber so wahrscheinlich so die Anfänge erstmal und der Übergang, bevor es überhaupt so richtig losging. Und was ich dann krass finde, ist dann dieser Umschwung, wo wirklich sehr, sehr viele Mathematiker miteinander vernetzt sind und auf sehr vielen Konferenzen miteinander interagieren.
Ja. Was fandst du an der Anfangsphase so besonders interessant?
Da ist es auch so dieses sich historisch überhaupt erstmal reindenken, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Autos gab, kein Internet, keine sonstigen modernen Maschinen.
Reisen war viel schwieriger.
Kommunikation lief komplett anders. Es gab mehr sprachliche Vielfalt, aber auch da sieht man dann durchaus Unterschiede, wenn man so mehr und mehr Englisch publiziert und so.
Ja. Und auch sonst fand ich das mit der Sprache sehr interessant. Das hast du ja auch unter anderem in deiner Arbeit so herausgefunden und herausgearbeitet, wie manche Konzepte noch gar nicht da waren, manche Wörter noch gar nicht benutzt wurden. Und dann liest man diese Texte und hat immer das Gefühl, ach so, die reden doch über das, aber es heißt eben noch nicht so. Und man kann dann im Laufe der Zeit nachvollziehen, wie sich das schärft und wie die Begriffe rauskommen. Das fand ich persönlich auch sehr interessant. Deswegen habe ich mich gefreut, dass jemand Lust hat, an so einem Thema zu arbeiten. Und bevor wir dann gleich zu Kim kommen, magst du noch was dazu sagen, wie sich deine Sicht auf das Projekt verändert hat, je tiefer du eingetaucht bist und je mehr du daran mitgearbeitet hast?
Meine Sicht hat sich dahingehend verändert, dass ich jetzt zumindest nicht mehr mit den ganzen Namen überfordert bin. Ich kann mich daran erinnern, als ich diesen Überblickstext schon gelesen habe, da sind sehr viele Namen aufgetreten, sehr viele Konzepte auch, die ich nicht kannte. Aber auch zum Beispiel durch die Vorlesung, die du gehalten hast, wo du so einen Überblick gegeben hast und durch das Projekt an sich, diese Arbeit, diese Aufarbeitung, habe ich da jetzt einen anderen Blick drauf und habe zumindest auch so das Grobkonzept verstanden. Und man merkt immer mehr, auch wenn man jetzt Interviews liest, wie intensiv da eigentlich Mathematik betrieben wurde und wie die Leute miteinander interagiert haben, wo man am Anfang vielleicht gar nicht den Zugang hat. Aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, klar. Erstmal aus fachlichen Gründen natürlich. Genau, das ist ja auch sehr schwierige Mathematik, über die wir da reden. Da habe ich nachher noch eine Anschlussfrage. Aber erstmal möchte ich dich, Kim, fragen. Wie bist du ursprünglich zum Projekt gekommen und was fandst du daran interessant?
Okay. Also, du hattest diese Hiwi-Stelle ausgeschrieben und dann habe ich dir eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir uns mal treffen können und darüber reden. Und dann fand ich das interessant, was du so erzählt hast. Und ich wollte auch gerne mal diese neue Art von Arbeit ausprobieren. Also diese neue Art von Erfahrung machen. Und auch ich war auch irgendwie interessiert daran, ja, was kann meine Bachelorstudentin denn schon in einem Forschungsprojekt machen?
Aha.
Und das ist dann irgendwie cool, dass ich und auch die anderen so die Möglichkeit hatten, das dann bei dir auszuprobieren.
Ach so, jetzt sehe ich hier eine Reaktion. Das war anscheinend überraschend für euch, dass man als Studi, also mit relativ wenigen Jahren Mathematikerfahrung, tatsächlich was beitragen kann zu einem aktuellen Forschungsprojekt. Ja. Ist das so?
Vor allem in der Mathematik.
Also,
ja, interessant. Also die Mathematik wirkt ja oft so unantastbar, weil man irgendwie noch nicht so viel versteht von den von fortgeschrittener Mathematik, auch wenn man jetzt schon im 5., 6. Semester ist. Und deswegen, ja. Und was mich an dem Projekt fasziniert hat, hat sich tatsächlich immer verändert über die Zeit. Also ganz
okay,
am Anfang,
will ich alles wissen,
was ganz anderes ist, als es jetzt ist.
Ja.
Zu Beginn, glaube ich, war es einfach nur der Satz, also der Klassifikationssatz. Der beschreibt ja, welche Arten von einfachen Gruppen es gibt. Und ich fand total weird, dass es, also es gibt 4 verschiedene Typen von einfachen Gruppen. Und ein Typ sind die sporadischen Gruppen und davon gibt es genau 26. Und das fand ich total faszinierend. Also woher kommt diese Zahl? Das ist total random. Wie kann es da nicht irgendwie mehr geben? Es wird so, ja, irgendwie aus der Luft gegriffen, aber es ist halt bewiesen, dass es da nicht mehr gibt. Das hat mich sehr fasziniert.
Ja.
Und auch dann natürlich die Monstergruppe. Und das ist halt das, was man vielleicht schon so davor weiß, wenn man jetzt noch nicht so viel sich damit beschäftigt hat. Und den Golag-Code fand ich auch irgendwie interessant, weil ich da auch schon ziemlich früh was von erfahren habe. Und dann später im Laufe des Projekts, also hatte ich viel Spaß daran, irgendwie Argumente nachzuvollziehen, weil oft ging es irgendwie nicht, so weil es einfach, weil ich noch nicht so weit war mathematisch gesehen, aber manchmal, wenn ich es dann doch irgendwie geschafft habe und mir irgendwas zusammengereimt habe und es dann auch irgendwie gestimmt hat, fand ich das immer irgendwie total cool. Und es hat mir total viel selber gegeben und ich habe dadurch irgendwie super viel auch reine Mathematik gelernt. Und jetzt ist es so, dass ich am faszinierendsten, also ich beschäftige mich jetzt schon lange damit und irgendwie gibt es in der Klassifikation ganz viele verschiedene Personen, die da mitgearbeitet haben früher. Und irgendwie bin ich da Man kann sich das, glaube ich, so vorstellen wie eine Serie, die man lange guckt. Irgendwann verliebt man sich so in diese Hauptcharaktere und ja. Man freut sich immer, wenn man was Neues von denen erfährt.
Und man lernt die so gut kennen irgendwie, ne?
Genau. Ja. Und so ist es halt gerade mit den Klassifikationsleuten irgendwie. Also so die Hauptcharaktere oder Hauptakteure sind nicht mehr unbekannt für mich und ich weiß irgendwie sehr viel über die und immer, wenn ich dann was Neues erfahre, freue ich mich manchmal oder meine Lieblingscharaktere und ja.
Okay, das ist eine tolle Beschreibung, danke.
Ja, dazu. Also,
nee. Volker, ich glaube, dir geht es gerade auch so, wenn du diese Interviews liest, oder?
Ja, das auch, aber ich wollte noch was ganz anderes sagen, dass nämlich witzigerweise unser Ausgangspunkt ähnlich ist, weil ich ja, ich komme irgendwie aus der Gruppentheorie und habe aber auch im Grunde über die Theorie der fehlerkorrigierenden Codes, also so die Codec-Gruppen und so, den Weg gefunden, auch mit diesem großartigen Buch von Conway und Sloan, Sphere Packings, Lattices and Groups, wo es alles zusammenfließt. Aber eigentlich war es auch so, diese sporadischen Gruppen und wie man die konstruiert und dieses Leech-Gitter und warum 24 als Dimension und so weiter und so fort. Also es war, das so mathematisch kann einen das sehr leicht in den Bann ziehen. Ja. Und dann hat sich das später natürlich gewandelt mit der mit dem Weg mehr zu historischen Arbeiten, auf diese Strukturfragen, wie ist das eigentlich ermöglicht worden. Ich habe aber noch eine Frage an Rebecca. Du hast uns nämlich eigentlich noch nicht erzählt, wie du zu diesem Projekt gekommen bist.
Na doch, durch dich, das hast du doch erzählt.
Ja, aber
ja, ich kann auch was dazu sagen.
Ich kann jetzt hier rausgehen und jemanden fragen, willst du mit mir endlich einfache Gruppen machen? Also die Geschichte, da finde ich wahrscheinlich niemanden.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich verstehe auch immer noch nicht ganz genau, wie das dazu kam, dass überhaupt mein Name in deiner Community gelandet ist für das erste Projekt zu Oberwolfach und den Tagungen. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, denn ich bin Gruppentheoretikerin und Gruppen waren auch innerhalb der Mathematik meine erste Liebe, wie man das so sagt. Das war eines der ersten Themen, für die ich mich wirklich stark begeistert habe und es war völlig klar für mich, dass ich da arbeiten möchte. Und auch am liebsten mit endlichen Gruppen. Und ich habe in Kiel, wo ich studiert habe und wo ich bei Leuten wie Bender und Stellmacher Vorlesungen gehört habe, da habe ich auch eine bestimmte Art der Gruppentheorie kennengelernt. Das, was viele die lokale Theorie nennen. Also Teile der Gruppentheorie, die im Klassifikationsprojekt eine große Rolle gespielt haben. Und das fand ich so besonders schön. Insofern ist da eine Nähe zu dem Thema sowieso schon sehr lange. Und im Rückblick wird mir auch klar, dass ich im Herzen auch schon immer so ein bisschen Historikerin war. Denn ich liebe schon immer, seit ich denken kann, alte Bücher. Ich bin schon immer, seit ich denken kann, neugierig auf so Geschichten hinter den Dingen, wenn man erstmal nur so drauf guckt. Und deswegen glaube ich, dass da für mich, ohne dass ich das vorher so hätte beschreiben können, auch einfach so ein paar Linien zusammengekommen sind, ein paar Interessen, ein paar Bereiche, in denen ich auch das Gefühl habe, was beitragen zu können. Das ist, glaube ich, so der Hintergrund, warum mir jetzt auch das Projekt so viel Spaß macht. Und dann kommt noch dazu, dass ich viele der Leute, um die es geht, die ja teilweise noch leben, dass ich die einfach kenne, beziehungsweise umgekehrt, die kennen mich, seit ich so klein war. Das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen. Also die haben mich kennengelernt teilweise, als ich noch Studentin war oder junge Doktorandin. Und das ist viele Jahre her und ich habe eine Verbindung, eine persönliche Bindung in diese Community hinein, die dazu führt, dass ich dieses Projekt mit einer besonderen Liebe verfolge und das führt aber auch dazu, dass ich noch andere und auch wertvollere Beiträge leisten kann, als ich das sonst wahrscheinlich könnte. Und jetzt sehe ich, dass Kim mich was fragen möchte oder einen Kommentar machen möchte.
Ja, ich wollte euch beide fragen. Also erstmal, Volker, an dich. Hast du dir irgendwie die ganze Zeit gewünscht, dass du mit einer Mathematikerin oder einem Mathematiker daran zusammenarbeitest? Also, dass du noch so eine fachliche Sichtweise, quasi dann eine stärkere fachliche Sichtweise damit reinbringst. Und inwiefern profitiert ihr davon, dass ihr irgendwie aus eher unterschiedlichen Bereichen so kommt?
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe es mir sicher heimlich gewünscht, sonst hätte ich das Projekt ja schon längst wegwerfen können oder nur Teile davon machen können. Aber es war auch so, wir haben da neulich drüber geredet, Rebecca und ich, manchmal liegt das Gold auf der Straße und man muss sich nur bücken. Und das war, glaube ich, so ein Moment, als wir uns begegnet sind und dass wir das gemerkt haben, dass für mich dann klar war, das ist jetzt die Chance, dieses Projekt wirklich so anzugehen, wie es professionell wäre, nämlich mit wirklicher historischer und mit wirklicher mathematischer Perspektive, die man kombinieren kann, was natürlich nicht immer funktioniert. Dazu muss man auch irgendwie offen sein für die jeweilige andere Kultur, was für mich vielleicht ein bisschen leichter ist, weil ich ja mal Mathematik studiert habe,
genau,
und weiß, wie die ticken.
Ja.
Aber Rebecca hat ja im Grunde sich jetzt auch noch einen neuen professionellen Umhang gemacht. Nicht nur Mathematikerin, sondern auf dem Weg zur Mathematikhistorikerin. Das ist schon...
Ja, und gehört aber auch zu den Sachen, die ich sehr feiere an diesem Projekt. Es ist ein großes Geschenk, wenn man nach... Bei mir waren das dann ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre oder so. Also wenn man nach langer Zeit innerhalb einer Fachdisziplin und sehr viel Arbeit da, wenn man dann dieses Geschenk bekommt, nochmal in eine andere Fachdisziplin so eintauchen zu dürfen, nochmal eine andere Fachkultur kennenlernen zu dürfen, das ist was ganz Besonderes. Und es ist dann nicht das passiert, was nämlich auch hätte passieren können. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere, weil ich niemandem auf die Füße treten möchte. Es hätte passieren können, dass ich dieses geschichtliche Interesse und meine Faszination für Gruppentheorie selbst irgendwie verknüpfe, einfach nur ich selbst als Person, und dann sage, ich möchte jetzt zur Geschichte der Klassifikation arbeiten und ich mache das mit dem Wissen, das ich habe und mit diesem Interesse und mache dann einfach. Das hätte vielleicht auch zu interessanten Ergebnissen geführt. Ganz viel hätte ich wahrscheinlich so ähnlich gemacht wie jetzt. Ich wäre einfach meiner Intuition gefolgt. Aber ich hätte nicht den kritischen Blick aus der Fachdisziplin gehabt. Ich wäre an manche Sachen sehr naiv und dann vielleicht auch mit einer Art und Weise rangegangen, die nicht zuträglich ist, dem Erkenntnisinteresse. Das heißt, ich wäre auf eine gewisse Art und Weise unprofessionell vorgegangen. Mache ich jetzt bestimmt auch immer noch mal. Aber ich habe jetzt eben eine Person an der Seite, von der ich lernen kann. Ich bekomme die kritischen Rückfragen. Ich kann ab und zu hingehen und sagen, hier, intuitiv würde ich so machen. Ist das eigentlich eine blöde Idee? Oder ist es so in Ordnung? Und das betrifft ganz viele Bereiche. Es betrifft die Gespräche, die ich mit den Leuten führe, wie wir rangehen, wenn wir Material sammeln wollen, wie wir das vor allem machen mit Menschen, die wir nicht kennen. Denn manchmal muss ich raustreten aus dem Kreis der Menschen, die ich persönlich schon kenne. Und dann ist es auch immer die Frage, wie spricht man die Leute an? Wie trifft man den richtigen Ton? Dann gibt es den sensiblen Umgang mit Angehörigen von Menschen, die verstorben sind, wenn wir Interesse am Nachlass haben. Oder als ich im Conway-Nachlass gearbeitet habe. Ich bin keine Archivarin, ich weiß in Wirklichkeit überhaupt nicht, was ich da mache. Also war ich natürlich darauf angewiesen, dass ich mit jemandem wie Volker Remmert dann vorbesprechen kann, was erwartet mich da ungefähr und wie gehe ich verantwortungsvoll mit dem Material um. Wie kann ich das so machen, dass das für uns, für das Projekt, aber auch für andere Menschen eine sinnvolle Arbeit ist. Das heißt, ich habe das große Glück, mich irgendwie bisschen mit zu professionalisieren, auch wenn ich nicht Geschichte oder ein anderes Fach aus dieser Fachkultur studiert habe. Das ist für mich ein riesen Pluspunkt in der Art und Weise, wie wir dieses Projekt zusammen machen. Und ich habe ganz viel Respekt davor, wie das klappt. Denn das ist mehr als einfach nur, dass wir uns persönlich gut verstehen. Ich glaube, dass ein Schlüssel wirklich dieser Respekt vor der Fachkultur der anderen Person ist. Und das klappt bei uns einfach richtig gut.
Ich würde da vielleicht noch zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, dass ich auch sehr viel lerne, natürlich, vielleicht nicht so offensichtlich, weil die Fehlstellen, wie du sie gerade beschrieben hast, naja, ich war halt noch eine Historikerin, ich weiß nicht, wie man im Archiv sich bewegt. Dadurch, dass ich ein Diplom in Mathematik mal erworben habe, habe ich schon so einen Eindruck gehabt, wie die Menschen so ticken, gerade auch Gruppentheoretiker, Otto Kegel, der ja auch zu dieser Community gehört, war so ein ganz charismatischer, ist ein ganz charismatischer Wehrschüler gewesen. Aber durch unsere Gespräche hat sich auch meine eigene historische Perspektive auf das ganze Projekt schon sehr verändert.
Oh, das ist interessant, da möchte ich gerne mehr drüber wissen.
Ja, auf jeden Fall. Und das andere, was ich sagen wollte, du kannst dann später nachfragen, aber die Frage des Respektes vor der anderen Fachkultur, da kann ich jetzt eine Anekdote ohne Ort und Namen erzählen. Eine Person, die mich aus einer deutschen Universität angeschrieben hat. Die Person hat eine Professur für irgendeine Variation der Mathematik und hat mir geschrieben vor 3-4 Jahren, sie wolle jetzt historisch arbeiten. Ob ich mal, wenn ich doch sowieso an diesem Ort sei, demnächst zu einem Vortrag, ob wir da mal eine Tasse Tee trinken könnten und ich ihr erklären könnte, wie sie das machen soll. Also
Crashkurs.
Sozusagen Crashkurs bei einer Tasse Tee, maximal 60 Minuten, also maximal so lange wie so ein Podcast vielleicht in einer vollen Länge laufen würde. Und das zeigt nämlich das Gegenteil, überhaupt keinen Respekt, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal ein bisschen Geschichte und da ist einer, der kann mir das sagen und dann wird es schon gut werden. Und insofern finde ich das sehr besonders, dass du das auch so tatsächlich repräsentieren kannst, dass du diesen Respekt hast. Auch hier unter dieser interessanten Gruppe von Leuten, wir sind hier ja am Isaac Newton Institute, wo jetzt sehr viele MathematikhistorikerInnen sind, eine sehr nette Truppe, aber auch an die muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen, weil sie einfach anders ticken.
Ja, und die Vorträge sind ganz anders, die Gespräche, die Fragen, die wir uns stellen. Aber ich fand das toll. Ich fand das wirklich toll, da einzutauchen und dann zu bemerken, wie ist das da? Was stellen die sich für Fragen? Wie gehen die an Fragestellungen ran? Wie befragen die sich gegenseitig nach Vorträgen? Was sind dann so die Diskussionspunkte? Ich finde das total faszinierend. Ich bin ganz froh, dass ich da jetzt auch Teil von sein darf. Das ist ja, ist wirklich ein Geschenk. Ich darf jetzt Teil von zwei so unterschiedlichen Fachkulturen sein. Und ich habe die Frage nicht vergessen, aber ich möchte da ein Lesezeichen setzen, weil ich nämlich vorher ein vorheriges Lesezeichen aufgreifen möchte. Mich interessiert bei euch beiden, bei Kim und Jonas, wie sich jetzt im Nachhinein, wo ihr jetzt ja schon einiges zu dem Projekt beigetragen habt und auch schon viel gesehen habt, ihr habt uns auch schon vortragen sehen darüber, ihr habt jetzt also wirklich einen guten Überblick. Mich interessiert, was ihr jetzt für einen Blick auf das Projekt habt. Wenn ihr jetzt sagen müsstet, hier sind zwei, drei Aspekte davon, die ich besonders interessant finde, besonders spannend, und das können auch welche sein, an die Volker und ich noch gar nicht gedacht haben. Das würde ich jetzt total interessant finden. Was fällt euch dazu ein? Wer möchte anfangen?
Können ja immer so abwechselnd einen Aspekt nennen.
Ja, los geht's.
Also der erste Aspekt, an den ich gerade denke, weil ich nebenbei auch lerne, ist, dass ich es irgendwie auch beeindruckend finde, auf unterschiedliche Weisen, wie Ideologie eigentlich auch mit reinspielt in diese ganze Klassifikationsthematik, welche Vorstellungen man von einem Beweis hat, also wie war das früher, wie hat sich das da entwickelt, oder auch vielleicht, wenn man da genauer hinschauen würde, vielleicht auch bei der Kommunikation untereinander, weil da manche mit, also da sieht man auch Unterschiede, wenn man die Interviews liest, dass manche mit so einer mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen rangehen. Manche sind total souverän und sagen, ich bin Doktorand, aber ich schreibe jetzt mal die großen Leute an. Und ja, andere sind dann wieder so, ja, eigentlich bin ich noch so klein und niemand kennt mich. Eigentlich habe ich gar nicht zur Klassifikation beigetragen.
Ja, das ist interessant.
Und zum Beispiel auch, was bedeutet jetzt Klassifikation überhaupt? Ja doch, Klassifikation. Wird da jetzt der Prozess, also steht der Prozess im Hintergrund, dass ich wirklich irgendeine Art von Gruppe klassifiziert habe? Oder ist es schon ein Ergebnis, wenn ich zufällig, ohne die Intention zu haben, etwas beizutragen, etwas beitrage?
Ja, ja. So. Das ist eine unserer großen Fragen. Was ist eigentlich ein Beitrag zur Klassifikation und inwiefern fallen da manchmal Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen auseinander? Ich habe noch mehr Lesezeichen, aber jetzt ist Kim erstmal dran.
Also jetzt gerade arbeite ich mit Interviews, die Rebecca geführt hat. Also da werden Mathematiker interviewt, die bei der Klassifikation irgendwie mitgewirkt haben oder halt außenstehende Personen eher, aber halt Zeitzeugen quasi interviewt werden. Und jetzt finde ich gerade besonders spannend, irgendwie so mitzuschneiden, wie unterschiedlich Mathematiker sind, also wie unterschiedlich sie ja ihr Fach so praktizieren. Also so wie Jonas das gerade auch irgendwie gemeint hat, mit, also es gibt da Leute, die einfach irgendwie super jung sind und alle Leute anschreiben und super viel, super schnell lernen wollen, aber ich bin gerade eher so auf so einer persönlichen Psychoanalytiker-Ebene, wo ich so irgendwie versuche, ja, so Mathematiker-Typen einzuordnen. Das finde ich gerade im Moment spannend.
Ja, und da sind die Leute, mit denen ich gesprochen habe, wirklich sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich fand das auch interessant. Ich fand auch spannend, bei Leuten, die ich teilweise schon sehr lange kenne, dann in diesen Gesprächen nochmal so neue Facetten der Persönlichkeit kennenzulernen. Da passt mein Lesezeichen also jetzt zu euch beiden. Was habt ihr für einen Eindruck davon, wie divers diese Gruppe war, wenn wir jetzt mal an sowas wie Persönlichkeitstypen denken? Es gibt andere Diversitätsebenen, bei denen ich sagen würde, da sehen wir leider nicht sehr viel Diversität. Aber wenn wir an sowas wie Persönlichkeitstypen denken, dann glaube ich schon. Was ist euch da so aufgefallen?
Also ich habe das Gefühl, es gab wirklich so die Bandbreite an allem, was es an Persönlichkeitstypen gibt. Und das hat es auch irgendwie gebraucht in dem Projekt. Also ich glaube, dass die Klassifikation nicht so gut funktioniert hätte, wären da nicht so viele unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die daran mitgearbeitet haben. Also es gibt zum Beispiel, so wie ich sie mir vorstelle, gibt es so super laute Menschen da drin, die irgendwie sehr, ja, so richtige Führungspersönlichkeiten, die andere Leute irgendwie mir Aufgaben geben, sehr präsent sind, sehr viel reden, sehr viele Geschichten erzählen. Ja, dann gibt es so super ruhige und introvertierte Typen, glaube ich. Es gibt so Leute, die einfach still in ihrem Kämmerchen arbeiten und halt eher dem Stereotyp des Mathematikers entsprechen. Aber davon glaube ich eher, dass es weniger sind. Ich nehme die Community eher sehr sozial wahr und sehr irgendwie so ein Miteinander und auch irgendwie sehr unterschiedlich und sehr akzeptierend gegenüber den verschiedenen Persönlichkeitstypen.
Mhm. Ja. Ist dein Eindruck auch so, Jonas? Oder was ist dir noch aufgefallen?
Ich würde sagen, dass mein Eindruck sehr ähnlich ist. Ich muss gerade noch mal überlegen. Ich find die Frage sehr spannend. Und zwar, also ich glaube tatsächlich, dass ja, ein Großteil sozial war, aber irgendwie, na gut, vielleicht ist das auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Also wir haben ja jetzt auch nur von manchen Interviews gelesen. Manche lassen sich ja auch überhaupt nicht interviewen oder noch nicht.
Ja.
Das heißt, zu manchen haben wir gar keinen Zugang oder sie sind leider zu früh gestorben. Deswegen in der Hinsicht bin ich noch spannend, was sich da vielleicht ergibt bei dem nächsten Interview, das ansteht.
Oh,
oder
ja.
Bei noch ganz anderen Interviews, die vielleicht noch irgendwann kommen. Mhm. Aber was ich auch cool fand, ist, dass jetzt Menschen, die eher sich erstmal zurückgehalten haben und gesagt haben, ich denke, dass ich da mich nicht viel erinnern kann, dass ich dazu nichts sagen möchte, aber die halt entweder direkt daran beteiligt waren oder halt etwas aus weiterer Entfernung in der sogenannten zweiten Generation mitgewirkt haben, also den Beweis, wie sagt man, neu formuliert haben oder daran mitgearbeitet haben, dass die sich auch mehr öffnen. Und das finde ich ziemlich cool auch.
Ja, das geht mir genauso. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um dafür auch nochmal Danke zu sagen in die Community rein. Denn da sind viele. Es gibt die, die sich sofort gemeldet haben, dass sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Es gibt aber auch die, die da vielleicht erstmal gezögert haben, aber die einfach Material hatten und das haben sie zur Verfügung gestellt. Manche wollten von Anfang an kein Interview machen, aber antworten mir ständig auf Fragen per E-Mail oder suchen auch nochmal zu Hause nach irgendwelchen Unterlagen und machen dann Fotos und schicken mir das. Das heißt, die bereichern das Projekt auch auf ganz einzigartige Weise. Volker, du hast vorhin angedeutet, dass dein Blick auf das Projekt sich schon verändert hat, seit wir daran arbeiten. Und das interessiert mich natürlich brennend. Was hat sich da bei dir verändert?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, glaube ich. Und ich weiche erst aus, indem ich sage, dass dieser Beitrag der Interviews gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und dass das natürlich etwas ist, was ich jetzt als Historiker mit beschränkten mathematischen Kenntnissen auch in dieser Form gar nicht machen könnte. Und da ist es natürlich gut, mit dir, Rebecca, einen Profi an der Seite zu haben. Wie du auch schon gesagt hast, du kennst die alle, seit du klein warst oder sie dich und hast einen besonderen Zugriff zur Community. Aber das ist sehr wertvoll. Das merkt man auch an den paar alten Interviews, die wir haben. Also die
zum Beispiel von Joe Gallien.
Die zwischen 1980 und 1982 geführt wurden. Der gehört irgendwie so halb zur Community, aber die Leute sprechen auch darum sehr offen mit ihm.
Ja.
Und auch da sieht man übrigens, es sind nur 5 Interviews, aber man sieht auch diese unterschiedlichen Charaktere, diese ganz lauten und diese eher ein bisschen leiseren Typen. Wie der Blick sich verändert hat, könnte ich vielleicht am besten sagen an so einer Idee, die wir haben. Dieses Projekt heißt ja als Selling Point Big Mathematics, also die Frage, ob das so ein mathematisches Großprojekt ist. Mhm. Und da haben wir so eine Liste von ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssten nach unserer Ansicht, damit wir das so nennen könnten. Also es ist eine Anspielung Big Mathematics auf das Konzept von Big Science, was in den USA aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Wenn man an sowas wie das Atombombenprojekt denkt, kann man sich vielleicht vorstellen, was Big Science sein könnte. Oder auch Teilchenbeschleuniger sind auch so typische Big Science-Momente. Und da gab es diesen einen Punkt, man braucht für so ein Riesenprojekt eine Person, die das Ganze irgendwie im Blick hat und managt. Zumindest phasenweise. Und der erste Verdächtige war Daniel Goldstein, der das ganze Projekt in den 70er Jahren total gepusht hat und auch in den 80er Jahren in dem Revisionsprozess, also den zweiten Beweis aufzuschreiben, eine führende Rolle hatte. Und es gibt viele Beschreibungen von ihm.
Ja, wir sollten mal
Executive Officer.
Genau.
Und
Godfather, Force of Nature.
Force of Nature. Coach Architect, of the Team. Captain of the... Ja, ja, immer, steht nicht Army, aber also Leitfigur jedenfalls. Ja. Das sagen sehr, sehr viele. Und du hast mal kleine Bedenken angemeldet, ob das wirklich so ist.
Genau, oder ob es einfach nur eine gute Geschichte ist.
Oder ob es noch eine gute Geschichte ist.
Genau.
Und das hat mich natürlich auch zum Nachdenken bewegt. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die Geschichte nicht nur gut ist, sondern auch nach wie vor sehr plausibel.
Auf jeden Fall, ja.
Aber einfach, ich meine, das ist eine Aufgabe, die ich als Historiker sowieso habe, sehr kritisch auf das zu schauen, was die Zeitgenossen sagen. Mhm. Und in diesen Berichten von Zeitgenossen wird das immer so hochgehoben. Und natürlich, Gornstein selber ist auch einer, der sich, glaube ich, sehr gut so verkauft hat, wenn man seine Erinnerungen an diese Zeit liest. Das hat aber nochmal so eine sehr kritische Schleife eingezogen und so ist das bei anderen Aspekten auch, wo du eigentlich immer so gesagt hast, ja, da kannst du mir viel erzählen, Big Mathematics, aber ist es geografisch sehr weit gestreut? Das wäre so ein Aspekt, dass es geografisch sich nicht eben nur auf zwei Orte konzentriert, sondern auf viel mehr. Ist es nicht fast Originalton Rebecca eine Sache, die hauptsächlich in den USA und ein bisschen in England und in Deutschland stattfindet? Und nochmal so sehr kritisch nachzufragen, ist für mich sehr produktiv in diesem ganzen Prozess und verändert tatsächlich auch den Blick darauf, weil es, also für mich ist es ja ein historisches Projekt, das, zu dem ich jetzt nicht so komme, ganz von außen, so wie Galileo, mit dem ich mich mal beschäftigt habe. Da kommt man ja raus und liest Literatur und guckt sich das an und es gibt schon so eine Forschungstradition, sondern das ist ja ein Projekt, wo ich selber in den späten 80er Jahren Geschichten gehört habe, Dinge gelesen habe, wo ich also auf eine Weise nicht durch meine historische Qualifikation beeinflusst war, sondern so wie auch Mathematiker und Mathematikerinnen, die diese Geschichte gehört haben und dann denken, oh ja, toll. Also ich finde es auch ein tolles Projekt. Aber diese sehr skeptische Sicht hat mir sehr geholfen.
Ja, ich glaube, dass wir das gegenseitig ganz gut immer mal wieder gemacht haben, dass wir so eine skeptische Sichtweise angeboten haben und dass es am Ende immer dazu geführt hat, dass wir unsere Argumente nochmal geschärft haben oder dass wir an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer hingeschaut haben, ist das eigentlich eine gute Quelle für das, was wir versuchen rauszufinden? Und ich bin erstaunt, dass ich das sage. Ich habe anscheinend schon viel von dir gelernt. Und bei den Interviews frage ich mich das zum Beispiel auch. Am Anfang habe ich immer mal wieder daran gezweifelt, dass es überhaupt eine sinnvolle Form der Erweiterung unseres Wissens ist, denn manche erinnern sich kaum noch oder ich kann da nicht einschätzen, ob die sich wirklich selber erinnern oder ob die das einfach nur oft genug gelesen haben oder mit ihren Kumpels gesprochen haben. Aber wenn man genauer nachfragt, dann merkt man eben, doch, das sind eigene Erinnerungen. Und wenn man nachfragt, dann kommt da noch mehr, dann kommen noch mehr Details und eben auch Dinge, die man nicht überall liest, sodass ich dazu komme, auch diese Form nochmal anders wertzuschätzen. Und ich habe mich immer nur gefragt, hätte ich da mit noch mehr Vorbereitung reingehen sollen? Inwiefern ist es problematisch, Interviews zu benutzen? Und inwiefern ist es problematisch, wenn eine Person das macht, die nicht dafür ausgebildet ist? Ich bin keine Journalistin, keine Soziologin oder so. Deswegen finde ich das auch interessant, nochmal zu gucken, was lernen wir eigentlich über diese Form des Gesprächs?
Ich glaube, das ist eine Frage, die immer wieder im Kontext mit Interviews dieser Art geführt wird. Wir reden jetzt nicht von so seriellen Interviews, wo man immer die gleichen Fragen an eine Kohorte von Menschen stellt, wie in den Sozialwissenschaften, sondern das sind ja jetzt tatsächlich Interviews, die sehr genau auf einen Themenbereich konzentriert sind. Mhm. Und wo es auch einfach eine Person braucht, um diese Interviews zu führen, die da die fachliche Kompetenz hat. Und natürlich könnten wir jedes Interview immer noch besser vorbereiten. Hinterher sind wir nämlich immer schlauer und merken, oh, das wusste ich nicht, da hätte ich mich ja vorbereiten können.
Ja.
Aber ich glaube, im Grunde ist der, also selbst wenn es so wäre, dass da bei der Vorbereitung zwei, drei Aspekte verloren gegangen sind, die auch noch relevant oder sich als relevant erweisen in so einem Interview, ist der Gewinn trotzdem sehr groß. Man kann es jetzt nicht bare Münze nehmen. Man kann aus diesen Interviews auch nicht unkritisch eine Story kann man schon rausmachen, aber keine historische Betrachtung.
Ja. Mhm.
Aber in jedem Interview steckt ja mindestens an irgendeiner kleinen Stelle was drin, was einem neue Hinweise gibt. Wo gehen wir jetzt hin? Das werdet ihr beiden, Jonas und Kim, auch gemerkt haben bei der Lektüre dieser Interviews. Man kriegt einfach auch neue Fragen. Wo will ich hingehen? Wo könnte ich nochmal nachfragen? Vielleicht auch um geschriebene Quellen zu finden, was du ja auch, Rebecca, erlebt hast, dass dann so jemand wie Joe Gallien in die Kamera winkt und sagt, ich habe das hier alles und ich schicke dir das gerne.
Dann würde ich jetzt gerne, bevor wir langsam zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen einsammeln. Was waren Aha-Momente oder überraschende Momente bei der Arbeit an diesem Projekt?
Ich habe gleich noch eine Frage an Jonas.
Oh ja, okay. Wenn du möchtest, kannst du dir auch zuerst stellen.
Ja, weil du vorhin Ideologie gesagt hast.
Ja. Da bin ich auch kurz hängen geblieben. Ja, genau. Ja? Mal gucken, ob wir die gleiche Frage haben.
Ich wollte eigentlich nur fragen, was Ideologie gemeint hat. Ich glaube, du meinst jetzt vielleicht nicht diese Änderung der Auffassung davon, was ein mathematischer Beweis ist, sondern...
Doch, auch, also unterschiedliche Formen von Ideologie.
Das wäre dann eine vielleicht.
Genau.
Ja.
Also ich verstehe dadurch darunter allgemein eher so ein, in gewisser Weise auch eine Verzerrung, die an Werte geknüpft ist. Und ich denke schon, dass Mathematiker im 20. Jahrhundert gewisse Werte entwickelt haben, auch dadurch, dass sich diese Axiomatik rausgebildet hat, was ja im Jahrhundert und in den Jahrhunderten davor gar nicht so war. Und dieses, dass man dann auf Axiomen aufbaut und so, das ist schon für mich eine gewisse Form davon.
Ja. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, aber erstmal vielleicht so Aha-Momente oder Überraschungen. Fällt uns da irgendwas ein, was wir erzählenswert finden?
Also, wir haben ja eine Vorlesung bei dir gehört, Gruppentheorie mit historischer Perspektive. Und irgendwie, also ich hatte davor, bevor ich angefangen habe, die Vorlesung zu hören, hatte ich schon an einem Projekt mitgearbeitet. Und irgendwie sind da nur irgendwie mehr Männer über den Weg gelaufen, also in diesen ganzen Papers und Erzählungen. Und dann hast du in deiner Vorlesung erzählt, dass da... es auch ein paar Frauen gab, die damit gearbeitet haben, und das fand ich cool. Und da fand ich auch cool, dass du irgendwie die Perspektive, also dass du extra danach gesucht hast und irgendwie versucht, das irgendwie abzudecken.
Ja, genau. Wir hatten vorhin,
was ich meine.
Ja, wir hatten vorhin die Diversitätsfrage.
Genau.
Und das war nämlich genauso eine, die ich mir gestellt habe. Und ich habe mich gefragt, ob in diesen ganzen Geschichten, die erzählt werden, in diesen Sachen, die man lesen kann, ob da eigentlich alle Perspektiven sichtbar sind oder ob es da vielleicht noch mehr gibt und wie wir jetzt anfangen zu wissen, gibt es da mehr, und ich finde es immer toll, dann da noch weiter nachzusuchen und nach so vergessenen Beiträgen zu gucken oder nach unterschätzten oder nicht so richtig gewürdigten Beiträgen. Da habe ich jetzt gemerkt, finde ich auch interessant, das so zu bemerken, wie sehr das ein Thema ist, was mich dann immer wieder antreibt, noch weiter zu suchen. Also vielen Dank für die Bestätigung, dass das gut ist, dass ich das mache und dass es interessant ist. Okay, bevor ich meinen überraschenden Moment sage, gucke ich Jonas nochmal an, ob er noch einen hat.
Überraschender Moment war für mich insgesamt eigentlich an gefühlt jeder Stelle zu sehen, wie verzweigt diese ganze Thematik eigentlich ist. Ich habe das jetzt besonders bei meiner Abschlussarbeit gemerkt, dass da sogar mit Analysis und so viele Zusammenhänge bestehen, Darstellungstheorie und so, und wie das dann doch irgendwo Sinn macht. Am Anfang sitzt man davor und denkt sich, Was ist das jetzt? Also selbst wenn man das Moderne liest, da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt bei einem nicht mathematisch strikt geschriebenen älteren Werk liest oder ein moderneres Werk. Aber man sieht schon, wie sich das entwickelt hat. Und ich kann mir jetzt auch Dinge erklären, ich weiß noch, in der ersten Gruppentheorie, die nicht historisch war, die ich bei dir gehört habe, da war meine Grundmotivation. Ich wollte zum Beispiel Gruppen verstehen, beziehungsweise, weil ich Probleme mit Normalteilern hatte, Normalteiler verstehen. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch, warum heißt das jetzt Normalteiler und nicht irgendwas mit Untergruppe.
Ja, und, genau, normale Untergruppe, so wie es im Englischen ist.
Ja, und diese fließenden Übergänge, da gab es wirklich so sehr viele Aha-Momente für mich. Und der größte war, glaube ich, diese Interdisziplinarität.
Ja, ich merke gerade, als ich dir gerade zugehört habe, ist mir aufgefallen, was mich an dem Wort Normalteiler stört oder auch normale Untergruppe. Das klingt so, als sei das der Normalfall. Ausgezeichnete Untergruppe, so wie es, glaube ich, bei Hölder heißt, finde ich eigentlich sinnvoller und schöner, denn es ist was Besonderes, ein Normalteiler zu sein. Aber das nur am Rande. Unter den vielen, vielen Sachen, die ich faszinierend und überraschend und toll finde, greife ich jetzt zwei raus. Oh Mist, ich habe mindestens eins wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber gut, eins kann ich rausgreifen, das ich noch weiß. Und zwar ist ja ein Teil unseres Forschungsprojekts, dass wir auch gucken, wie die ganze Arbeit finanziert wurde. Also die ganzen Stellen für PhD-Projekte oder auch diese Summer Schools, die Konferenzen, die ganzen Gastaufenthalte, die großen Programme. Das kostete alles wahnsinnig viel Geld. Und ich war überrascht zu sehen, wie viel davon zum Beispiel von der NSA kam oder von anderen irgendwie militärnahen oder geheimdienstnahen Organisationen, hauptsächlich in den USA. Das hat mich überrascht. Und das ist auch ein Zweig, den wir weiter verfolgen. Das finden wir sehr interessant. Auch die Einstellung der Leute dazu, das hat mich teilweise überrascht. Aber das liegt natürlich auch an mir und meiner kulturellen Prägung. Ich hatte noch so einen anderen Punkt, den ich jetzt gerade vergessen habe. Also gucke ich erstmal Volker an.
Also eine Überraschung in kleinerem Umfang vielleicht, wie professionell diese Community versucht hat oder Teile der Community versucht haben, sehr früh sich ihrer eigenen Geschichte zuzuwenden. Da denke ich jetzt vor allen Dingen an Joe Gallien, der nämlich Anfang der 80er Jahre selber schon Interviews gemacht hat mit wichtigen Personen in diesem ganzen Feld und der auch versucht hat, dafür Geld zu bekommen von der National Science Foundation und der uns netterweise diesen Antrag und die Ablehnungsgründe zugänglich gemacht hat.
Ja.
Und wenn man das so liest und uns so anguckt, dann denkt man ja, also ich würde nicht sagen, wir hätten den Antrag abschreiben können, aber er hat natürlich sehr viele der Fragen gestellt, die wir uns auch stellen.
Viele
er hat genau
Argumente.
Die gleichen Probleme und er kriegt unter anderem das Geld nicht, weil er historisch keine Kompetenz hat. Das ist ein offizieller Ablehnungsgrund. Und weil es eine gewisse Skepsis in der National Science Foundation gegenüber der Form von Oral History, also Interviews führen, wie er sie betrachten wollte, gegeben hat. Also es war nicht ganz klar für die Community der Wissenschaftsgeschichte, ob das nun wirklich eine gute Idee ist. Rückblickend finden wir natürlich diese Interviews doch sehr toll.
Total.
Und sehr wertvoll.
Und ich wünschte, es gäbe viel mehr aus der Zeit, wo die Erinnerung noch ganz frisch ist und wo auch einfach noch mehr Leute am Leben waren, die mitgearbeitet haben. Das, was da ist, ist für uns jetzt total wertvoll, aber ich wünschte natürlich, da wäre noch mehr. Ja.
Ja, also das ist nochmal so ein Blick auf Entscheidungen der Forschungsförderung und auch Entscheidungen so einer Community, der History of Science Community in den USA in den späten 70er Jahren, was ist richtig und was ist falsch? Wofür geben wir Geld und wofür geben wir kein Geld? Und für einen Dilettanten aus der Mathematik, der sich mit der Geschichte der Mathematik befassen will, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so liest es sich, gibt man eben kein Geld.
Und schau mal, das hätte mir passieren können, wenn ich das jetzt alleine versucht hätte.
Also das hätte uns beiden passieren können, wenn wir es jemals alleine versucht
hätten. Genau, also wie gut, dass wir an der Stelle dann schon so mitgedacht haben, man braucht beide Expertisen, man muss das irgendwie gemeinsam machen. Und das ist ja auch tatsächlich sehr bereichernd. Ich hoffe, dass da vielleicht bei einigen anderen Projekten Leute diesem Vorbild folgen, dass also diese Community sich auch noch stärker vernetzen, die mathematische und die mathematikhistorische. Das fände ich toll, wenn wir dazu was beitragen könnten. Ich merke auch, wie ich einfach selber so einen veränderten Blick auf dieses Gebiet der Mathematik, mit dem ich schon so lange so verbunden bin, bekomme, wie ich jetzt einige dieser Arbeiten nochmal mit einer ganz anderen Wertschätzung lese, wie ich auf andere Sachen achte. Es beeinflusst meine Lehre ganz stark und das ist meine Überleitung zur letzten Frage für die Studis, bevor wir dann hier gleich zum Ende kommen. Wie hat dieses historische Arbeiten oder das Arbeiten mit historischem Kontext euren Blick auf dieses Stück Mathematik verändert?
Wie, auf welches Stück?
In dem Fall jetzt auf dieses Stück Gruppentheorie, also die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen, aber vielleicht auch auf mathematisches Arbeiten im Allgemeinen. Hat dieses Mitarbeiten in diesem Projekt, mit diesem historischen Kontext, das Arbeiten mit diesem Material, das Kennenlernen dieser Persönlichkeiten durch die Interviews und so weiter, hat das euren Blick verändert darauf, was es bedeutet, Mathematik zu machen, wie diese Community funktioniert, was ein Beweis ist? Hat sich da was verändert und wenn ja, was? Das würde ich interessant finden.
Also ich habe auf jeden Fall ganz viel Mathematik gelernt und dadurch bekommt man vielleicht auch so eine Sichtweise, wie unterschiedlich man an Sachen rangehen kann, also wie stark auch verschiedene Themengebiete connected sind. Also es fließen ja auch so Sachen wie Geometrie oder Kombinatorik jetzt in dieses in die Klassifikation mit ein. Oder das ist auf jeden Fall gerade das, was mir so spontan einfällt.
Ja.
Für mich hat sich das dahingehend auch, also abgesehen von dieser, was du gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen dahingehend verändert, dass ich manchmal auch ein bisschen kritischer drauf schaue. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellt, ob das jetzt ein Beweis ist oder nicht, dann sind das auch, also dann merkt man eigentlich, wie Mathematik doch von nicht-mathematischen, nicht-objektiven Sachen abhängen kann.
Ja, das ist verblüffend, oder?
Ja.
Wir denken, wir machen das alles so super objektiv, rational, da spielt nichts Emotionales oder Zwischenmenschliches eine Rolle. Doch, natürlich spielt das eine Rolle.
Mhm. Da spielen ganz unterschiedliche Punkte auch eine Rolle. Der Hauptteil des Projekts bezieht sich ja erstmal auf die Zeit des Kalten Kriegs, aber auch die Zeit davor. Was war während des Zweiten Weltkriegs, während des Ersten Weltkriegs, in der Zwischenkriegszeit? Mhm. Was war vielleicht zur Zeit, als das Deutsche Reich gegründet wurde? Was gibt es da für Faktoren? Und es ist spannend, wenn man dann vielleicht doch so Punkte sieht oder meint zu sehen, wo man da tatsächlich so einen Einfluss sehen kann von gesellschaftlichen
oder politischen
Umständen oder politischen.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist sehr spannend. Wolltest du das ergänzen?
Ja, also ich wollte noch irgendwie sagen, dass jeder Bereich so von dem Projekt irgendwie uns was, also mir eine neue Perspektive auf das bringt, wie wir es heute machen. Also das ist ja irgendwie Geschichte, was Geschichte so macht. Wir hatten ja Bereiche angesprochen wie die Finanzierung, also zum Beispiel das eben, was du vorhin meintest, dass eben die NSA die Gruppentheoretiker damals finanziert hat. Und dass man das irgendwie auch mit dem, was heute passiert, vergleichen kann. Also wie bekommen Mathematiker heute ihr Geld? Oder auch so Diversitätsfragen. Wie eurozentristisch war das, was damals passiert ist? Wie ist das heute? Oder wie passierte auch damals die Kommunikation? Mhm. Also mit diesen, hier wird man auf Konferenzen eingeladen. Wie ist das heute? Also ich glaube...
Wie kriegen Leute Jobs? Wie erfährt man überhaupt, wer jetzt neu dazugekommen ist oder so?
Genau. Ja. Wie werden neue kleine Leute in die Community mit eingeführt? Also ja. Das ist alles so, ich glaube, das ist das, was dieses historische Projekt für mich macht und was Geschichte auch im Allgemeinen für mich ist. Also das macht für mich immer den Vergleich zur jetzigen Zeit und das ist irgendwie cool und das mag ich. Ja.
Tolles Schlusswort, oder?
Ja.
Ich habe noch eine lustige Frage.
Ja, los geht's.
Und zwar ist es ja, wenn man historisch arbeitet, so, dass man ganz viele Fragen hat, die aber nicht immer beantwortet werden können, weil man vielleicht keine Beweise oder so findet. Also man hat irgendwie, man wünscht sich irgendwie was zu wissen, wie irgendwie, ich weiß nicht, man will eine Doktor-Thesis sehen, aber man kann sie gerade nicht bekommen. Oder man hätte gerne ein Interview von einer Person, aber die ist schon verstorben. Wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet bezüglich des Projekts, welches Dokument ihr gerne hättet oder welches Interview ihr gerne hättet, habt ihr da sowas, was gerade wir einfach nicht haben?
Ich möchte mit Danny Gornstein sprechen.
Okay.
Ja.
Ich auch, vielleicht über andere Sachen, aber...
Ja, wir wollen beide mit ihm reden. Wobei ich sagen muss, ich würde auch wahnsinnig gerne mit Richard Brauer reden.
Oh ja.
Das ist so eine zweite Person. Hm? Was fällt uns noch ein?
Der Nachlass von irgendjemandem. Ich glaube, da gibt es ja auch von Gornstein wenig.
Ja, genau. Wir gucken mal, wo wir noch so rankommen.
Was ist es denn bei dir?
Genau, was ist bei dir?
Bei mir wäre es auch mit einer Person reden. Ich kann mich aber nicht entscheiden zwischen Suzuki, Thompson, Brauer oder Gornstein.
Ah, also, ja. Bei Thompson gibt es theoretisch ja sogar noch die Möglichkeit. Thompson lebt noch. Mhm. Aber ja, alles gute Namen. Stimmt, Suzuki, der hat so schöne Arbeiten geschrieben. Ja, mit dem würde ich auch gerne... Ja, die Liste ist lang. Also, wir wünschen uns jetzt noch weiter ein bisschen Sachen zum Projekt und wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss aus Cambridge vom Isaac Newton Institut. Bis bald.